Hello again, ich sag einfach Hello again. Freunde, wir sind wieder da. Vollen Mutes, gut gelaunt, bin ich hier in meinem Büro und begrüße euch. Guten Abend, guten Tag, hallo. Ich bin der Butch und einer der zwei Hosts der Jets Football Show. Wie immer nicht alleine, an Bord ist auch mein Co-Kapitän, der Jäger von Hummeln und Wildbienen. In seiner Scheune unterm Dach sitzt der Mann im Nebel, Udo Vollberg. Hallo Udo, Kumpel, wat löf, wie ist es?
Butsch, mein alter Spießgeselle. Ja, gut ist es, ne?
Gut.
Ich habe mir hier ein edles Tröpfchen soeben aufgemacht. Das läuft bereits schön kalt durch die Kehle. Die ist geschmiert
Okay.
und bereit für den nächsten Podcast. Und auch bereit, dafür dich zu begrüßen.
Ich freue mich.
Ich
Leg los.
begrüße den Buchautor, den Musiker, den Laienschauspieler im Mondorfer Kamasutra-Ensemble. Er ist kein Hans Wurst, der fleischgewordene Spargelstecher, der wahre Dr. Sommer, der privilegierte und erigierte Stefan Butsch-Pohl.
Ja, danke schön, Udo. Schöne Worte. Schöne Worte. Ich freue mich äußerst. Du siehst hervorragend aus. Ja, das ist ja jetzt einfach dahergesagt, aber in der Tat,
Nee, ich finde schon, ich sehe
die
gut aus.
Frisur, du warst wieder beim Friseur, ne? Kann das
Ja,
sein?
ja, 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 ja.
Ja. Bisschen zerzaust am Abend, aber dennoch gut gestutzt sitzt der Udo mir gegenüber, natürlich nur am Bildschirm, weil aufgrund dieser Zeit sitzen wir in Bonn und in Troisdorf.
Was für eine Zeit?
So,
Was? Wie?
dieser schwierigen Zeit.
Schwierige Zeit.
Ja, wir wollen ein bisschen unterhalten und haben uns da einen Gast geladen, wie so immer. Und zwar, ja, ein Mitglied des Vorstands, Komitee Hall of Fame. In der Tat also einer der wichtigen Leute im Verein. Seit 1,5 Jahren sitzt er zu Hause im Kämmerlein, aber Gott sei Dank auf der richtigen Kölner Seite, auf der Schälsäck.
Im Giftschrank sitzt er, im Giftschrank.
Schrank, genau. Wir begrüßen herzlich, hallo, Stefan Friese.
Hallo, ihr zwei.
Aha. Stefan, ja, Stefan Friese ist unser Stadionsprecher für alle die, die gerade erst zugeschaltet haben oder damit nichts anfangen können. Stefan Friese, der Mann aktuell am Mikrofon, wenn denn Spiele wären. Ja, da sind wir also jetzt zusammen, Udo, zu dritt, drei Stadionsprecher, beziehungsweise zwei Ex und ein
Genau.
aktueller.
Unter Kollegen quasi. Wir könnten es heute die
Unter
Ritter der Schwafelrunde nennen.
ja.
Drei Laberköpfe auf einem Haufen halt. Ich mache mir
Was
zu
los, was?
große Sorgen, dass ich heute nicht zu Wort komme. Ich werde mich energisch durchsetzen und zur Not alle fairen und unfairen Mittel ausschöpfen und euch einfach
So
mal
wie will ich.
wegknipsen, wenn es mir danach ist. Nein, Quatsch.
Ja.
Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, Stefan, dann erzähl doch mal was. Wer dich nicht kennt, wie bist du denn überhaupt hier hingekommen zu den Jets? Hinter das Mikro, die Stimme vom Aggerfield.
Die Geschichte ist ein wenig länger und sie beginnt am 27. April 1997.
Gott.
Ja, eigentlich beginnt sie sogar noch ein paar Monate früher. Ich kannte damals einen Menschen namens Holger Seelbach, der hat in der Jugend der Jets gespielt und hat dann so ein bisschen in seiner Freizeit mit mir und auch übrigens Andreas Brock und Stefan Bajor, die ja auch später gespielt haben, so ein bisschen Football an der Burg mal ausprobiert und irgendwann haben wir dann wir drei, also der Andreas Bock, der Stefan Bajor und ich, beschlossen, einfach mal zum Training zu gehen. Und dann sind wir größtenteils ja bis vor kurzem geblieben. Dann habe ich zuerst Jugend gespielt bis zum Jahr 2000. Im Jahr 2001 habe ich dann zu meiner großen Schande den Verein kurzfristig gewechselt.
Was, 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 was?
Ja, ich bin 2001 zu den Falcons gewechselt. Aber das lag daran, dass die Jets in der zweiten Bundesliga spielten und die Falcons damals noch in der Landesliga, glaube ich.
Okay.
Und
Udo, jetzt ist der
hab
Zeitpunkt, wo du den Stefan wegknipsen kannst.
dann.
Ja.
Piep!
Bin ja dann aber letztendlich 2003 wiedergekommen.
Ah, die Kurve gekriegt, ja.
Versucht mich dann auch als Offensive Liner, was meine Position war, meistens der rechte Offensive Guard, zu. Naja, wieder zu beweisen, habe aber dann festgestellt, dass ich doch ja, als junger Mann gesundheitsmäßig, hatte Probleme mit der Schulter damals und mit dem Knie auch. Wollte aber den Verein nicht wieder verlassen und habe dann den Erik gefragt, was man denn so alles machen könnte. Und er hatte zunächst keine große Idee, wo er mich einsetzen könnte. Und dann kam der Tag 2004, an dem wir ein Relegationsspiel gegen die Berlin Rebels hatten in Berlin und unser Statistiker Hans-Josef Sturm nicht mitfahren konnte. Und somit wurde ich dann erstmal in die Statistikabteilung eingeteilt, um den Hans-Josef dann vor Ort zu vertreten.
Sieh mal da einer guckt, das sind ja schon wieder Sachen, die ich noch nicht wusste. A, nicht, dass Hans-Josef in seinem Leben schon mal ein Spiel verpasst hat. Und B, wusste jetzt nicht, dass den Job
das hat ein anderer gemacht hat. Das hat sich interessanterweise ab diesem Tag etwas gehäuft. Er ist ein sehr strenger Lehrmeister. Wenn man die harte Schule der Statistik bei ihm besucht, dann kennt man sich auf jeden Fall mit Zahlen sehr gut aus. Dann kam der Tag 2006, an dem man beschloss, vom technischen Leiter zu machen. Das ist jetzt nicht ganz die Aufgabe gewesen, die der Ralf Hecker heute hat. Das war damals mehr so eine Mischung aus Platzwart und dem, was Nico Heidebrecht macht. Also man guckt, dass am Spieltag die Organisation läuft, dass der Platz aufgebaut wird, dass die Spieler sich rechtzeitig umziehen und dass halt die ganze Organisation funktioniert.
Technische Leiter im Wandel der Zeit.
Genau. Und dann gab es den nächsten Schicksalstag 2010, ich habe das nochmal recherchiert, am 17. April. Und in diesem Jahr war aus irgendeinem Grund Götz Heilemann der Stadionsprecher. Und der Erik kam 10 Minuten vor Kickoff mit dem Mikrofon zu mir, drückte es mir in die Hand und sagte, hier, du wolltest das doch immer machen, der Götz ist krank.
Ach, doch, so sympathisch, wie wir ihn
kennen. So sympathisch und
in seiner unnachahmlichen, herzlichen Art.
Genau, und dann habe ich das Mikro eingeschaltet und das getan, was ich als Stadionsprecher zu tun für richtig hielt. Dann nach dem Spiel dachte ich auch, das wäre erstmal gegessen, weil Götz ja sicherlich beim nächsten Spiel wieder genesen sein würde. Götz rief mich dann 2 Tage später an, richtig, richtig erbost und sagt, man hätte mir das auch auf andere Weise mitteilen können. Und ich wusste nicht, was wir von mir hatten. Ich sagte, Götz, was ist denn vorgefallen? Und dann stellte sich raus, dass jemand noch am gleichen Tag des Spiels auf Facebook eine Gruppe gegründet hatte, die hieß Stefan Friese soll Stadionsprecher bleiben. Ja. Hat dann ein paar Kommentare und ein paar Likes bekommen und Götz war dann, also der las das, ich hatte kein Facebook, ich wusste das nicht, und Götz las das schon und war dann also der Auffassung, dass er raus ist. Und im Grunde genommen hatte er damit auch recht, weil von dem Tag an war ich der Stadionsprecher.
Ja, herrliche Geschichte. So, das war 2006, sagst du?
2010. 2006 war der technische Leiter.
Habe
ich dann dran gegeben, genau.
Ja.
Und du bist könnten wir jetzt eigentlich mal alle mal zum Besten geben, wie wir denn so Stadionsprecher geworden sind. Butsch, wie bist du denn zu dem Posten gekommen damals?
Udo, da erwischst du mich aber jetzt.
So wir sind doch bekannt dafür, dass wir immer gut vorbereitet sind, Butch. Also
wir sind gut vorbereitet.
Das hast du bestimmt recherchiert, oder?
Ja, sicher. Pass mal auf. Nein, ich denke mal, da sind wir relativ baugleich, der Udo Vollberg und ich. Wir haben dann unsere Karriere beendet und dann sind wir natürlich nicht weg vom Verein und dann haben wir irgendwas gesucht bzw. gefunden. Wurde uns nahegelegt, irgendwie so, Stadionsprecher, okay, mache ich das dann. Und da haben uns Udo, glaube ich, wie genau ich da rangekommen bin, weiß ich nicht, aber Udo, da haben wir uns doch über wie viele Wechsel, 2, 3 Wechsel und bestimmt 5 Jahre dann eben das Mikro von einer Hand die andere geben,
oder? Also bei mir war es tatsächlich ähnlich wie beim Stefan. Also ich bin das eigentlich mehr so freiwillig, unfreiwillig geworden. Ich sollte eigentlich dem Everhard Bowie damals helfen. Und ich glaube, ich habe da am Anfang nur die, sein Helfer, habe ich dann erstmal nur die Mucke aufgelegt und habe da irgendeinen Bock geschossen, worüber sich der Eberhard total aufgeregt hat. Und ich habe gesagt, weißt du was, du kannst mir mal schön dreimal einen Mailip haben halt und dann bin ich aus der Kabine raus. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich ja schon was gesagt hatte oder sowas, auf einmal waren auf jeden Fall alle pro Udo als Stadionsprecher. Und der Eberhard war darüber so am Sicken, dass er dann mit aufgehört hat. Und da war ich Stadionsprecher. Also das war irgendwie auch irgendwie so ein bisschen so irgendwie freiwillig, unfreiwillig halt, hatte ich den Posten dann. Und da war ein Mikro in der Hand.
Okay. Ja, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie es genau gekommen ist. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe dann auch zeitgleich nicht nur gesprochen, sondern auch die Musik dann eben ausgewählt.
Und, ja, das habe ich dann auch gemacht.
Ich erinnere mich, dass ich dann auf meinem PC dann irgendwelche schmissigen Lieder dann halt, die so einen bietigen Start hatten, dann eben ausgewählt habe, wo dann die ersten 10 Sekunden dann irgendwie direkt reinknallten und das dann immer angeklickt und dann halt weitergeredet, ja.
Ich war dann noch sehr beeindruckt von der Galaxy damals und habe dann versucht, auch immer so Maya und Star Wars und sowas zu spielen. Aber das war noch die Zeit, wo man sowas nicht einfach aus dem Internet kopiert hat, sondern ich habe mir da irgendeinen, keine Ahnung, wo ich mir da alles her raubkopiert habe und das war ein Gestotter und oh, ich war da wirklich teilweise echt überfordert, um Musik aufzulegen und zu sprechen. Das war schon,
das war schwierig.
Das war schon spannend damals halt.
Ja. Ja, und dann diese Zuschauermassen, ne? Ich meine, mach das mal vor 57 Zuschauern, ne? Also zum Teil bei schlechtem
Teilweise sogar fast 70.
Schlechtem Spiel. Ja. Nein, Gottes Willen. Ja, Stefan, Stadionsprecher, was kannst du berichten? Was gibt's Tolles? Direkt mal Knallfall.
Aus meiner Zeit, 10 Saisons habe ich ja dann letztens gesprochen und ich bin auf 58 Spiele für die Jets gekommen in der Zeit.
Ah ja.
Und dann gab es noch einen Junior Bowl 2011 in Köln im Südstadion. Köln gegen Düsseldorf, die Crocodiles gegen die Panther vor 5.500 Zuschauern. Junior Bowl wohlgemerkt. Der bestbesuchste Junior Bowl aller Zeiten.
Okay.
Und dann gab es auch noch ein sehr verfängliches Spiel in Hamburg bei den Huskies.
Okay.
Das ich als Stadionsprecher mehr oder weniger betreuen durfte.
Das kann ich kurz einschreiten? Köln, diese Junior Bowl ist natürlich schon eine große Sache. Wie wickeln wir das jetzt mal ab? Wie bist du da rangekommen? Da rief jemand an und sagt, wir brauchen Stadionsprecher. Ich habe dich in Trostorf gehört, bei dem tollen Verein Trostorf Jets. Oder wie?
Ja, also im Grunde genommen war es fast genau so. Man hat jemand, der noch viel Geld dafür bezahlt, dass ich den Namen nicht nenne, hat mich damals dem Organisationskomitee vorgeschlagen. Und dann war tatsächlich ohne mein Wissen jemand im Stadion und hat sich das angehört und hat mich dann angerufen und gesagt, wir brauchen noch einen Stadionsprecher für den Junior Bowl, ob ich das nicht machen würde. Und dann hat er gesagt, zahlt ihr Geld? Dann hat er gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, dann bin ich genau der richtige Mann für euch.
Schön. Ja, Udo und ich haben, wir haben ja immer ganz, ganz schön viel Geld bekommen, ne, Udo? Also, oder wie war das bei dir?
Doch, da meinst du, ich meine 5 Kinder groß gekriegt habe, natürlich.
Ach ja.
Das was war denn das Schrägste, was du, dein schrägstes Erlebnis als Stadionsprecher, Stefan? War so eine richtig, kannst du mal so eine richtig schräge Nummer?
Eine schräge Nummer. Ich wüsste nicht, dass es eine schräge Nummer gibt. Sicherlich gibt es mal Spiele, die über die normale Spielzeit hinausgehen. Der Junior Bowl war zum Beispiel eins von diesen Spielen. Der hat 3,5 Stunden gedauert mit Overtime und dann konnten die sich da auch nicht einigen. Und ich habe irgendwann so gesagt, Kinder, es ist jetzt 23.30 Uhr. In einer halben Stunde werfen wir eine Münze bitte, wenn das kein Ende gefunden hat. Es hat dann nach 3,5 Stunden tatsächlich ein Ende gefunden. Die schrägste Nummer war vielleicht sogar die in Hamburg.
Genau, erzähl die.
Ich kam, das war an einem Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr, wie üblich, aus der Milchbar. Hab zu Hause nochmal den Rechner angemacht gegen 6 und machte dann das soziale Netzwerk mit dem weißen F auf blauem Kreis auf. Und irgendein Spieler schrieb, wir fahren gleich nach Hamburg, halbe Stunde, es geht los. Und bildete dabei irgendwie so ein Schlappen ab oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, in meinem Milchkopf, da fährst du mit, da hast du jetzt Bock drauf. Habe mich ins Taxi gesetzt, bin dann zum Treffpunkt gefahren, zum Porter, wo es damals losging. Und habe mich dann irgendwo in den Bus gepflanzt. Alle, hey, toll, dass du da bist. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Habe dann auch die ganzen 7-8 Stunden bis Hamburg komplett durchgeschlafen. Zum Leidwesen des Herrn, der am Fenster saß, weil ich am Gang saß, der kam nicht raus, als der Bus gehalten hat. Der musste da, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber der musste dann halt die ganze Zeit da sitzen bleiben. In Hamburg habe ich dann sagen wir mal, ich bin wieder zu mir gekommen ich glaube, es war sogar der, Gott hab ihn selig, Rudi Eser. Der ist damals auch bis nach Hamburg mitgefahren teilweise. Und hatten die Hamburger keinen Stadionsprecher. Und der Rudi Eser hat dann einem von den Husky-Leuten gesteckt, dass der Trostorfer Stadionsprecher mitgefahren sei. Und dann wurde ich angesprochen vom damaligen Vizepräsidenten der Huskies, ob ich das nicht machen könnte. Und ich hatte ja eh nichts Besseres zu tun und wollte mir das Spiel ohnehin angucken. Deswegen dachte ich, machst du mal. Allerdings, die Hamburger waren noch nicht ganz auf mich vorbereitet. Das hätte keine Zukunft gehabt.
Hattest du da was, Butch? Mal so ein Spiel, was schräg war, eine schräge Nummer oder sowas?
Ach so, ja, als Stadionsprecher. Oh, Ich habe, glaube ich, das Spiel gegen die Düsseldorf Panther moderiert, wo wir die Panther dann vor einigen Jahren niedergerungen haben im Aggerstadion mit Mario Schmitz. Das war natürlich aufregend, weil da waren viele Leute da und wir haben das da noch gerade gedreht. Ansonsten schräg, mir fällt jetzt nichts ganz Schräges ein, aber ich denke mal, wenn du so fragst, hast du da was, Udo?
Ja, ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern, welcher Gegner es war, da komme ich aber eben nicht mehr drauf. Aber ich weiß, das muss am Anfang meiner Karriere gewesen sein. Also da war ich eigentlich noch nicht wirklich ein Stadionsprecher, da war ich eigentlich ein Spieler, der aufgehört hatte, dem ein Mikro in die Hand gegeben hatte. Also ich war da so richtig mit dabei und wollte am liebsten da mitmischen und irgendwann aufs Maul hauen halt. Und ja, war auf jeden Fall ganz schön heiß und ich war auf jeden Fall ein sehr parteiischer Stadionsprecher. Und irgendwie war das der anderen Seite dann irgendwie mal irgendwas zu viel. Irgendein Spieler drohte mit einem Prügel an oder so. Und naja, ich hatte das Mikro noch offen, wusste das aber nicht. Ich sage, ja, da komm doch rüber, brüllte ich dann so über den Platz halt. Und das ging dann über die Stadionanlage halt. Und das war mir dann doch ein bisschen peinlich. Aber die Jets-Seite fand das wohl und die Tribüne fand das wohl ausnehmend gut. Alles lachte und ich hatte eine kleine rote Birne. Ich glaube, es war Solingen, glaube ich. Es war auf jeden Fall irgendeine Mannschaft, die nicht so sonderlich sympathisch war. Ich glaube, es war Solingen.
Ja, das tut jetzt nichts zur Sache, ob Langenfeld, Solingen oder Monheim. Da bleiben wir einfach mal souverän. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern. Ja, da ging es nachher auch noch so ein bisschen, zumindest verbal,
Ja,
heiß
genau.
her in irgendwelchen gerade mal entstehenden Medien. Ja. Ja, so erlebt man dann schon das ein oder andere. Stefan, du bist im Komitee Hall of Fame. Wie Udo und ich auch, und wir sitzen einmal im Jahr zusammen und bestimmen dann, wer die nächsten Würdenträger sind. Die letzten wurden vor gar nicht langer Zeit erst verkündet, weil eben das letzte Jahr ziemlich beschissen war und da nichts Offizielles lief. Eigentlich stehen jetzt schon wieder die nächsten Wahlen an. Das wird jetzt irgendwann über den Sommer kommen, weil es gibt ja trotzdem verdiente Menschen des Vereins, die dann doch geehrt werden sollen.
Da würde
Ein,
ich mich
ein,
übrigens
ja.
gerne bewerben um die Ausrichtung. Ich habe ja extra einen Corona-Tempel, verfluchte Scheiße. Einen konformen Tempel gebaut, eine Außenküche, wo man sich auch
Fünf
bei
Euro.
wo man sich auch eben bei schlechterem Wetter treffen könnte und
Ja.
wetterunabhängig tagen könnte, mit reichlich Platz hat. Ja,
Ja, die letzten Jahre hat man sich hier auf der Terrasse vom Butsch getroffen. War immer sehr, sehr lustig und
feucht.
sehr feucht und sehr, ja, auch informativ. Jeder hatte so seine Ansichten. Es wurde diskutiert und über die verschiedenen Menschen, die sich doch verdient gemacht haben, sehr, sehr nett geredet und so weiter. Ich gebe diese Gastgebertätigkeit gerne ab, Udo. Dann müssen wir überlegen, wann du mal Zeit hast und dann laden wir die, ich glaube, 10, 11 oder 12 sind es, 12 Mitglieder des Hall of Fames Komitees zum Udo in den Vollberghof. Ja, Stefan, was gibt's da zu sagen? Was kannst du so den Hörern berichten, wie das so abläuft oder was liegt dir da am Herzen? Wen siehst du da als nächsten Würdenträger oder was? Erzähl mal irgendwas. Du
Es
hast da
gibt
deine
natürlich
Idee.
etliche Leute, denen diese Würde ja noch zuteil werden muss, in meinen Augen tatsächlich. Viel interessanter an der Stelle ist natürlich die Frage, warum machen wir das erst jetzt seit 3 oder 4 Jahren in dieser Form? Warum nicht schon früher? Und diese Frage stelle ich mir, seit ich 2008 das erste Mal ein Konzept beim Vorstand dafür eingereicht habe.
Ach ja, genau, stimmt ja, das
Und
erinnere
dann
mich
hat
gerade,
der
ja.
Hat das, der, hat der Erik das in sein Buch gepackt, hinten dran gepackt, wie das eben so ist. Erik hat ja dieses Buch, wo er sich immer die Notizen macht. Und dann war das auch, die er Stück für Stück abarbeitet. Und dann war das auch irgendwann normal in der Regel dran, 2018 oder sowas, nach 10 Jahren. Das ist die gewöhnliche Zeit für einen Jets-Verwaltungsakt.
Die normale
Und dann
Durchlaufzeit.
haben wir auch direkt dieses Konzept nochmal überarbeitet, weil es gab viele Menschen im Verein gar nicht mehr, die da mitwirken sollten. Und dann haben wir ja Nägel mit Köpfen gemacht quasi und das Ganze auch mal umgesetzt. Ja. Und die erste Verleihung, die
Genau.
wir hatten, und das ist nicht erstaunlich, weil ich den Jets das durchaus zutraue, aber die allererste Verleihung, wo der Percy Haien reingekommen ist, unter anderem, der auch absolut immer mein absoluter erster Favorit war für eine Hall of Fame. Diese Verleihung ist tatsächlich genau so vonstatten gegangen, wie ich mir das 2008 schon vorgestellt habe.
Deswegen bist du ja auch im Vorstand, ne? Ja. Du bist da schon einer, der diese Idee dann eben vorangetragen haben und ja, wir sind froh, dass wir das haben. Ja, allein dieses Austauschen, wer wird denn der Nächste sein oder wer muss da rein, das ist schon so eine
Ich finde diese Tage, wo wir oder diese Abende, wo wir uns da treffen, ein bisschen wie unseren Podcast. Also, wir durchleben dann immer oft nochmal alte Geschichten und reden über Glory Days und eben auch diese Spieler. Ich finde das, also ich gehe auch von diesen Hall of Fame Abenden immer mit so einem dämlichen Grinsen weg, weil man nochmal viele alte Geschichten erzählt hat. Ich finde das sehr schön.
Vielleicht sollten wir das mal mitschneiden und ein Best-of zusammenstellen.
Oha, ja. Eigentlich ja, ne? Eigentlich in diesen Zeiten sollte man das können wir auch nur zur Verfügung stellen, halt. Obwohl, da sind wir alle betrunken am Ende und wir wollten ja nicht.
Niemals.
Wir sind schon wieder der Säufer-Podcast, wir sind schon wieder der Bier in den Mund nehmen.
Ja, genau, das zweite böse Wort. Ja, Stefan, wie geht es weiter? Mach mal eine Einschätzung. Wie läuft es weiter? Hast du schon was gehört? Wann spielen wir jetzt wieder? Wann hören wir dich wieder im Stadion?
Weiß das ist keiner, eine sehr interessante Frage. Ja, ich weiß ja gar nicht mehr, wie das geht. Vielleicht stehe ich da mit dem Mikro und bin völlig überfordert und mir fehlen dann die Worte oder ich weiß es nicht. Wir fehlen ja tatsächlich, wenn wir dieses Jahr jetzt mal davon ausgehen, dass das so weitergeht, wie es bisher ist, 2 Jahre. Und ich habe immer gesagt, ich mache 100 Spiele. Das sind jetzt aber noch mal 7 Jahre on top. Es wären jetzt nur noch 5 Jahre. Und naja gut, schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja die Chance, wenn das jetzt mit dem ganzen Impfen so vorangeht, dass wir vielleicht eine Saison in der zweiten Jahreshälfte erleben, unter welchen Bedingungen auch immer, wenn keine Zuschauer da sind. Dann bleibe ich auch zu Hause, nicht? Dann haben wir auch keines Sprechers. Aber wir könnten es ja, man könnte es ja zum Beispiel, was wir ja auch in den letzten Jahren schon gemacht haben, als Stream übertragen.
Ja, genau.
Würde mich dann auch großherzig, wie ich bin, natürlich als Kommentator zur Verfügung stellen.
Das wäre doch eine gute Idee.
Das kannst du noch irgendwie kombinieren. Das ist übrigens, das habe ich euch noch nie erzählt. Ich bin ganz, ganz knapp daran vorbeigekommen, bei ProSieben Next die erste NFL-Saison zu kommentieren im Fernsehen. Das ist kein Witz. Man hat mich eingeladen damals, übrigens derselbe Kanal, der mich damals zu diesem Junior Bowl gebracht hat. Und die Redakteure haben sich dann mit mir auseinandergesetzt und dann haben die mir so ein NFL-Spiel gezeigt und eine Spielerliste dahingelegt und gesagt, mach mal. Dann habe ich das ein Quarter lang machen, aber die haben das dann nach 10 Minuten reeller Zeit abgebrochen und haben gesagt, der ist uns zu lebhaft, das wollen wir nicht.
Ja. Okay. Zu lebhaft.
Aha. Ja, ich bin ja sehr lebhaft, sehr emotional, obgleich natürlich neutral, aber das, wenn man es eher so macht wie ein spanischer Fußballkommentator, ist das für deutsche Fernsehredakteure nicht wirklich wünschenswert.
Also wenn vielleicht ich Esumo und Koda höre, die da wie so Diddledöpfchen durch die Gegend springen.
Ja, aber das ist halt, unsere deutschen Sportredakteure sind der Auffassung, dass man das genauso hören möchte.
Was hast du denn da gemacht bei dem Casting? Hast du das Mikro durch die Gegend geworfen nachher? Oder?
Nein, ich hab
also als Rockstar oder hast
du da kaputt geschlagen? Ich habe Emotion in das Spiel gebracht, Udo.
Okay. Vielleicht fehlte dir nur der Berliner Akzent und das lange blonde wallende Haar.
Ja.
Hätte es vielleicht geklappt.
Ja.
Ja, man weiß es nicht. Ja, aber interessant. Hätten wir bald einen ganz berühmten Mann im Verein gehabt. Jawohl.
Du hast ja auch beruflich da irgendwie mit Fernsehen zu tun, Stefan, ne?
Genau. Das sagt man, aber ich differenziere immer gerne. Ich bin ja eigentlich beim Film gewesen und nicht beim Fernsehen. Oh, ja. Auch wenn ein Film im Fernsehen läuft, sagt man beim Film. Nein, das ist, ist im Grunde genommen richtig wahr. Früher beim Fernsehen und beim Film, allerdings hinter der Kamera als Aufnahmeleiter, das beinhaltet die gesamte Organisation eines Filmsets quasi im Vorfeld. Man guckt sich die Locations an, man holt Drehgenehmigungen ein. Das war früher meine Aufgabe bis 2018.
Da haben wir doch auch eine Verbindung. Warst du nicht irgendwann noch auf Naxos und hast du mal irgendwas?
Ja, das war ja noch 2018. Oder war das nicht sogar 2019 anfangs noch? Ja, da war ich tatsächlich auf Naxos.
Das war aber nicht die The Biggest Loser, die jetzt gerade auf Naxos waren, ja? Oder war das die Produktion? Oder darfst du das nicht? Ist das geheim?
Das ist nicht geheim, weil es ist lange ausgestrahlt worden. Ja, es war damals die Produktion Biggest Loser.
Ah, siehst du mal.
Doch, weil Fernsehen.
Weil ich die zufällig gesehen habe und die auf Naxos war und tatsächlich genau an dem Strand übrigens auch war, wo ich gearbeitet habe. Ne? Das war auch kurz daneben.
Ja, da haben wir uns drüber unterhalten, ich erinnere mich.
Ja. Ich hab schon gedacht, da muss ich den Stefan, der hat ja irgendwann erzählt, der war auf Naxos und jetzt die Biggest Loser auch auf Naxos. Irgendwie fand ich lustig, ne, was man so für Berührungspunkte hat.
Ja, witzig. Übrigens, die Surfschule gibt's noch, wo du da gearbeitet hast. Ich hab das
ja klar, den Jan, ja klar, mit dem bin ich immer noch. Der war letztes Jahr mal hier in Bonn und da haben wir uns gesehen und ich verfolge ihn noch auf Instagram halt. Ist tatsächlich einer dieser außergewöhnlichen Menschen, die ihren Lebenstraum zu ihrem Beruf gemacht haben. Ja,
stark.
Aber das treibt uns jetzt gerade von unserem Jets-Podcast weg.
Aber ich habe da noch eine Verbindung, denke ich mal. Udo ist ja, liebe Zuhörer, ein ehemaliger Auszubildender von mir als Fleischermeister. Also der Udo, der beste Spüler der Welt, hat ja mal einige Jahre versucht, das Fleischerhandwerk zu erlernen. Nee, hat es auch erlernt. Stefan, da kommst du auch wieder mit ins Spiel. Du hast auch im Rahmen deines Studiums oder so irgendwie so einen Nebenjob mal gemacht. Das war auch irgendwie mit Blutschürze. Ne? Ich erinnere mich, ich habe dich ja auch irgendwie mal angesprochen. Dann hast du das irgendwie richtigstellen müssen. Das war irgendwas Gerichtsmedizin. War das
es war nicht ganz Gerichtsmedizin. Ich habe mich ja, ich habe ja einige Jahre bei der Bundeswehr zugebracht und war dort in der Pathologie tätig.
Ja, Pathologie.
In der Pathologie vom Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, genau.
Ja. Also ähnlich wie Metzger, okay. Ist ja auch schon oft.
Das meine ich ja. Die Tätigkeit ist dieselbe. Wir haben es weniger gegessen am Ende.
Ach, gib's ruhig zu.
Ja. Das hatte ich dann noch im Hinterköpfchen. Ja, Stefan, du hast viele hundert Spieler gesehen.
Ja, die Blutschürze amüsiert mich noch.
Ja, genau. Ja, die Blutgrätsche. Stefan, du hast viele hundert Spieler gesehen, wie wir auch. Und
wer ist hoffentlich nicht in der Pathologie.
Ich meine natürlich im ehrwürdigen Aggerfield. Wer ist der besonders, klar, die Hall of Famer, die sind natürlich große Nummern, aber vielleicht ist da noch einer zusätzlich oder ganz besonders dir ins Auge gestochen, der eben noch nicht in der Hall of Fame ist, irgendwann mal vielleicht. Wer ist dein Lieblingsspieler über die Jahre hinweg? Auffallendster oder?
Wie viele aktive ehemalige Spieler hören denn diesen Podcast? Das ist natürlich, habt ihr da eine Liste? Könnt ihr das an den Klicks nachvollziehen, wer es hört?
Also wir haben, sag mal drei.
Drei, die nicht in der Hall of Fame sind. Zum Beispiel sehe ich ganz weit vorne Armin Klingen, großartiger Defender in meinen Augen. Ich erinnere mich an einen Wahnsinns-Tackle, den der gemacht hat. Das Stadion war ruhig und er tackelt diesen Menschen, greift ihn aus der Luft und es gab einen wahnsinnigen Knall, als diese zwei Körper aufeinander prallten. Und dann ging ein richtiges Raunen durchs Stadion. Das war ein sehr, sehr starker Moment. Ein sehr, sehr starkes
Spiel, den man da hatte. Der ist für mich kein Hall of Famer. Der hat mich beim Training mal aus der Hose gehauen.
Ah ja. Dann, gut, ob ich jetzt auch noch die Quarterbacks loben soll, was hier schon seit den letzten Wochen so viel gemacht wird, aber Mario Schmitz war für mich auch ein überragender Quarterback natürlich, den ich erleben durfte. Der, übrigens auch in der Jugend schon, da war Mario, ich glaube, im letzten Jugendjahr mein Quarterback. Vorher hat das ein Nikolai Sabatzki gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Und noch einen dritten Spieler. Ja, es gibt viele fabelhafte. Ich will ja auch, dass niemand zu kurz kommt. Ne? Schenke ich mal mein drittes Votum, schenke ich mal der gesamten Mannschaft.
Oh, das ist ja lobenswert. Okay, dann nehmen wir den schwarzen Peter von dir weg. Udo, du kannst noch einen nennen, ich nenne dann auch noch einen. Wer fällt dir jetzt so ein?
Ja, ganz spontan fällt mir natürlich, ist fast auch ein Treugund, der Markus Olsi jetzt ein. Es wäre zwar auch jetzt für viele verwunderlich, ein Spieler der zweiten Mannschaft, der ja leider im letzten Jahr verstorben ist, aber der hat wie kein anderer, finde ich, wirklich auch die Jets gelebt. Also das ist ein Ding, die Beerdigung, da rührt mich jetzt schon wieder zu Tränen halt und ist auch irgendwie völlig für die Familie völlig klar, dass auf den Grabstein mit ein Football-Symbol mit draufkommt, wie das drüber aussieht. Mich enorm noch beschäftigt sich da gerade mit. Aber der hat die Jets so sehr gelebt und geliebt halt, der gehört für mich mit in die Hall of Fame, ja.
Ja, übrigens, wie sagt man so schön an dieser Stelle, Udo, die Worte, die du als Trainer bei der Beerdigung vom Eusi gewählt hast, die haben mich auch richtig umgeworfen. Besser hätte man Worte nicht wählen können, dass man hier für alle Menschen auf der Welt ausgesprochen, ja, mein größter Respekt, was das angeht, ganz toll, ja. Eusi, er guckt uns zu von oben, hat das jetzt gehört. Ich nenne da noch einen, der bestimmt auch bald in die Hall of Fame kommt, irgendwann mal, denke ich, und zwar Ray the Jet Cat.
Ja, auf jeden Fall.
Also Athlet, der dann über ganz viele Jahre, wir haben das ja jetzt aufgearbeitet, unheimlich viele Touch, nicht nur Pässe gefangen hat, sondern unheimlich viele Touchdowns erzielte, von verschiedenen Quarterbacks gefangen. Und in der Tat hat er mich mit einem Touchdown überholt in der ewigen Rangliste. Steht, glaube ich, jetzt auf 5 und ich dann abgerutscht auf 6. Aber es ist von mir aus mit allergrößtem Respekt hingenommen.
Ah, da können wir doch bestimmt mal drehen, Butch, oder?
Ja, genau. Wir drehen die Tabelle. Ah, nein, da bin ich ja unten.
Ach, dann machen wir einen was.
Ich hoffe, da kommen noch ganz viele mehr. Ist zwar eine Anforderung, da so viele Touchdowns zu sammeln, aber das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ich vielleicht irgendwann gar nicht mehr auftauche in den Top 100. Nein, nein, das ist so in Ordnung. Ja, und dann natürlich, ne, haben wir schon ein paar Mal umrissen, habe ich immer noch nicht genau ausgerechnet, aber ganz viele Kilometer runtergerissen von Holland, ein-, zweimal die Woche zum Training und zum Spiel. Das sind dann schon Verrückte und Liebhaber unseres Sports, die dann eben so viel auf sich nehmen, über Jahre. Nicht nur mal eine Saison für viel Geld irgendwo.
Ist der eigentlich noch aktiv, wenn noch nicht bei uns, sonst irgendwo, weiß man da was?
Ich wüsste nicht. Nee, ich habe ihn nochmal geschrieben, er hat nochmal zurückgeschrieben, nett und so weiter, aber ich wüsste nicht, ob der noch aktiv ist. Hat
naja,
der jetzt auch schon sein Alter, ne?
Letztes Jahr war ja auch ziemlich gar keiner aktiv, deswegen weiß ich wahrscheinlich auch nichts Genaues halt.
Ja. Warum nicht, Udo?
Ach, wegen so der solchen Vögeljahren halt.
Also, nach diese. Ja.
Weil die Holländer nicht mehr nach Deutschland reinlassen, weil das Wasser da steigt, genau.
Genau. Ja, Stefan, hast du noch irgend so ein Highlight, irgendwas, was du loswerden willst? Irgendwie einen schönen Spruch? Irgendwas.
Erzähl noch mal einen Schwank aus deiner langen Sprecherkarriere, Stefan. Leben.
Ich kann tatsächlich noch einen Schwank erzählen.
Aha.
Ja, eine
wie ich. Hau ihn raus! Hau ihn raus! Eine
lose Geschichte, aber ich darf keinen Namen nennen, sonst muss ich.
Ach, kannst du ruhig.
Nein, das darf ich nicht.
Der Erik ist sowieso schon sauer jetzt auf dich, wenn du gesagt hast, die Verwaltungsakte
dauert 10 Jahre. Die meisten Leute im Verein wissen sowieso, wer gemeint ist. Ich habe ja so meine speziellen Verhältnisse zu den Schiedsrichtern auf dem Platz. Nicht, dass ich Schiedsrichter beleidigen würde oder vielleicht auch die Leute gegen die Schiedsrichter aufstachel. Ich kann ja nun mal nichts dafür, wenn die Leute emotional auf meine Worte reagieren, wenn ich die Schiedsrichterentscheidungen bekannt gebe. Ich mache das ja völlig wertefrei. Aber es gibt einen Schiedsrichter, nennen wir ihn der Einfachheit halber Thomas. Und es gab, es ist ein Spiel, was furchtbar viele Flaggen hatte. Irgendwann ging ich dann dazu über, immer zu sagen, und was es diesmal ist, erklärt euch jetzt der Thomas. Das fand das Publikum auch einigermaßen angemessen, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich die Ehefrau dieses Schiedsrichters saß auch dort. Und die hat dann offensichtlich besagten Thomas, er heißt wirklich nicht Thomas, ja, dazu genötigt, doch eine E-Mail an den Vorstand zu schreiben, was der Stadionsprecher hätte das ins Lächerliche gezogen und das könnte man nicht auf sich sitzen lassen. Und dann habe ich mich offiziell bei diesem Schiedsrichter entschuldigt.
Oha!
Und er sagte daraufhin,
mit Hand, ja,
gut, mir war das egal, aber meine Frau hat mich dazu gedrängt, dass ich diese E-Mail schreibe.
Ja, aber du hast das schon sehr offiziell gemacht, auf handgeschöpften Büttenpapier und
ja, natürlich, in altem Sanskrit abgefasst und wie sich das gehört.
Und per Fahrrad selber zugestellt.
Ja, natürlich.
Sehr gut.
Ein Blumenstrauß, das Telegramm und
ach, per Fahrrad, der wohnt also in der Nähe. Okay, der Kreis wird enger.
Ja, genau. Ja, generell ja, aber generell aber, ich finde es natürlich gut, wenn die Zuschauer mitgehen, wenn man die Atmosphäre im Stadion anheizen kann, sei es positiv wie negativ, ungewollt negativ. Aber wenn ich merke, wie die Zuschauer mitgehen, wie sie auch mit Leib und Seele emotional bei dem Spiel dabei sind, das sind alles Highlight-Momente für mich, wenn man merkt, dass da wirklich Leute auch zuhören, wenn man spricht.
Ja, ja, das stimmt. Das fand ich auch immer als Stadionsprecher immer auch schön, wenn man merkt, das, was man sagt, dass das auch Reaktionen hervorruft. Das hatte schon fast wie so als Spieler, wenn man mal irgendwie einen tollen Tackle gemacht hat und ein Oh! Raunte von der Tribüne und so weiter, als Stadionsprecher auch, oh, da, wie du gerade sagtest, Stefan, man merkt, es wird einem zugehört, ja. Genau. Findet man dann schon mal gut halt, ja.
Wobei man natürlich unterscheiden muss zwischen einem TV-Moderator zum Beispiel oder einem Internet-Kommentator, der dann so einen Stream kommentiert, und einem Stadionsprecher, ne? Also ich aus eigener Erfahrung, ne? Also dann guckt man und verfolgt den Spielzug und dann sieht man irgendwo ein Holding und dann kann man eben schlecht sagen, der schaut mal, da war doch ein Holding oder so. Da geht natürlich über Mikrofon dann nicht ins Stadion. Nein, da muss man schon so ein bisschen sich zusammenreißen, ja. Und das Ganze dann ja zumindest anders verpacken.
Fand ich nicht. Ich habe das immer gemacht. Also.
Ja, du, dir war das egal. Ich erinnere mich. Ja, genau.
Ja, interessanterweise, ich weiß nicht, warum das so ist, aber interessanterweise habe ich mich über Schiedsrichterentscheidungen weniger geärgert, seit ich Stadionsprecher bin. Als ich dann früher da als Statistiker stand, da bin ich auch mal sehr hochgekocht unter Umständen, aber das hat sich irgendwie mit den Jahren gelegt. Hm. Vielleicht wird man auch älter und weiser, ich weiß es ja nicht. Aber
was findest du denn schwierig an dem Job?
Schwierig? Ich weiß nicht, es ist dieser Job bringt, im Grunde genommen bringt dieser Job erst dann Schwierigkeiten mit sich, wenn man nicht auf derselben Wellenlänge wie die Zuschauer ist. Denn wenn man, zum Beispiel wie das in Hamburg passiert ist, ich weiß nicht, was diese Hamburger erwarten, ich weiß nicht, wie dieser Hamburger Stadionsprecher für gewöhnlich agiert und was ich gemacht habe, das hat den Leuten nicht gefallen in Hamburg. Ja? Und das macht die Sache dann halt schwieriger. Das wird in Troisdorf vermutlich nicht passieren, aber wer weiß, wo mich noch meine Karriere so hinträgt als Stadionsprecher.
Ja. Stefan, misst du dir gerade den Puls oder wolltest du auf die Zeit hinweisen?
Du meinst jetzt mich? Du meinst ja, jetzt ja, mich ja, als Stefan? Ja. Ja, ich wollte mit meiner Bewegung an mein Handgelenk sagen, es wird langsam Zeit für die heiße
Treppe. Gott sei Dank. Ich dachte schon, dass ich
fragen soll. Wer nicht weiß, was das mit der heißen Treppe auf sich hat, der kann mal ganz zurückspulen.
Und ja, warte. Der kann sich mal alle Podcasts anhören, weil in irgendeinem wird's erklärt.
Genau. Und zwar ziemlich am Anfang werden.
Ich glaube, da heißt es sogar eine Folge, die heiße Treppe, oder?
Ich weiß gar nicht. Ach, einfach mal von Beginn an, von der Hüfte von Spich beginnen und einfach nochmal durchhören. Das
macht immer noch Spaß. Die Rekordbrecherfolge mit über 400 Klicks halt, ja. Die Hüfte von Spich, unser heißer. Heißer Feger aus dem Vorstand, ja.
Udo, abschließend noch ein paar Sachen. Die Außenküche ist fertig, ja? Da können wir also jetzt langsam mal...
Die Außenküche ist fertig und eingeweiht. Ja. Der erste Flammkuchen war ein bisschen zwiebelig, aber sehr lecker. Der Puttes war knackig. Also wir lieben Röstaromen, also er war ein bisschen verbrannt, aber...
Okay.
Man muss sich ein bisschen einkochen, da kriegst du halt richtig Temperatur rein. Jetzt kann ich natürlich die ganzen Männerspielzeuge wie Laserthermometer und all sowas mir schön reden und bestellen, weil ich natürlich messen muss, was da drin ist. Ja, genau. Also, man kann jede Menge Spielzeuge jetzt brauchen und jetzt im April hat ja so ziemlich jeder aus meiner Familie Geburtstag. Es gibt ganz viele Anlässe, wo man da jetzt kochen und zubereiten kann. Ich freue mich.
Ja. Kommen wir genau zu den Geburtstagen des Vollberg-Clans im April. Nämlich nächste Woche hat der Udo Geburtstag, wie gesagt. Schickt Grüße an geschenke@trostorf-jetzt.de.
Ja, vergesst aber nicht, den Schlüssel abzugeben, ne?
Genau. Nein, Udo hat nächste Woche Geburtstag, wird sie ja nur kurz vielleicht das Intro mit verfolgen. Unsere Sendung nächsten Mittwoch aufnehmen. Ich komme nochmal zu der Vorankündigung. Nächste Woche haben wir die Taylor-Singer-Connection. Taylor und Singer sind hier zu Gast. Der Dirk Schneider wird mir assistieren. Und wir versuchen dann den Bill Singer, den altehrwürdigen einer der ersten Trainer der Jets, live dazu zu schalten von den Staaten aus Albuquerque, New Mexico. Wir haben das am Wochenende schon mal versucht. Das hat nicht so funktioniert. Wir arbeiten also weiter dran und hoffen, sind guter Dinge, da nächsten Mittwoch Bilzinger begrüßen zu dürfen. Das kommt dann in der nächsten Woche. Noch eine kleine Anmerkung. Ich hatte letzte Woche, hatte ich erwähnt, im Gespräch mit dem Festus Joachim Schönberg. Der wollte mal im Keller gucken, ob er noch Super 8 Filme findet. Von den ganz frühen Jahren, das wäre natürlich Knaller, wenn man die noch erhalten könnte. Und da hatte ich eine Mail von einem Mitglied, ich möchte ihn nicht nennen, der will nämlich seinem Vater so eine Maschine kaufen, wo man solche alten Dinger eben auf neue Systeme überspielen kann. Wird jetzt natürlich die Geburtstagsfreude des Vaters trüben, wenn ich den Namen sagen würde, aber der sagte, ja, dann könnt ihr das, was ihr habt, umwandeln und für die Ewigkeit erhalten. Also Festus und auch alle anderen Zuhörer, die irgendwelche alten Videokassetten oder sonstige altertümlichen noch im Keller rumfliegen habt, meldet euch und sucht die Dinger mal zusammen. Also in Kürze, denke ich, haben wir da sowas, wo wir das sichern können für die Ewigkeit. Ich fände das ganz toll. Und wie gesagt, in der Planung steht auch eine Unterrubrik auf der Homepage, wo alte Fotos dann eben festgehalten werden und auch für alle dann öffentlich gemacht werden könnten. So, Udo, okay. Was haben wir noch?
Ja, was haben wir noch? Ne? Ich genieße immer sehr das Feedback unserer Zuhörergemeinde. Wenn ihr Vorschläge habt, Kritik, Anregungen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail unter podcast@trostdorf-jets.de. Wir lesen alles und wir freuen uns auch immer darüber und versuchen das auch wahrzunehmen. Ja, ansonsten sind wir für heute wohl durch. Stefan.
Ja.
Ich bin noch bei den. Oh, ist aufgewacht. Sorry, war schon weggenickert. Halt.
Er hat die Augen schon zu, ja.
Hier bei den Rittern der Schwafelrunde musst du immer hellwach sein, wenn das Mikro übergeben wird. Hast du noch famous last words? Hast du noch was, was du loswerden willst, wenn du grüßen willst? Oder möchtest du noch irgendjemanden dissen aus dem Verein?
Ich glaube, ich habe heute genug Leute aus dem Verein gedisst. Aber liebe Zuhörer und liebe Zuschauer im Stadion, ich möchte und wünsche mir, dass Sie gesund bleiben. Und wenn Sie es sich wünschen und ich wünsche es mir im Speziellen, dann hören und sehen wir uns beim nächsten Heimspiel wieder.
Oh, das famous, schön. Famous last words.
Ja, sehr schön.
Gut, schau, ja, Freunde,
dann... Dann schließe ich mich an. Wenn ihr uns helfen wollt, dann könnt ihr uns natürlich sponsern. Nein, könnt ihr natürlich tun. Wenn ihr irgendwas am Herzen habt, schreibt uns. Ansonsten empfehlt unser Podcast weiter. Ich glaube, bei Spotify, genau so heißt es. Bei Spotify kann man dann irgendwie da sowas anklicken und dann
Es spricht der Profi, da kann man irgendwann sowas anklicken. Halt.
Ja, genau. Ja, da kann man anklicken und dann kann man das weiterleiten. Du sagst, ja, ist doch richtig jetzt.
Ja, es fasst sich fast
noch nicht so erwähnt.
Ja, ihr könnt uns natürlich abonnieren und ihr könnt uns auch raten und all sowas und Rezensionen abgeben und all sowas. Ja, bei Podimo, bei Spotify und natürlich auch bei iTunes halt. Und dann werden wir auch besser gefunden unter den 500.000 Trostdorfer Football Podcasts. Wenn ihr uns halt abonniert, beziehungsweise wenn ihr uns da ein Sternchen, 2, 3, 4, 5 Sternchen natürlich gibt. Butch, famous last words, was hat's noch jetzt?
Ich bin soweit durch und damit können wir zum Ende kommen.
Hast du eigentlich einen Ohrring? Ach nee, das sind deine Kopfhörer, die da so blinken. Das sieht aus, jetzt ein Brilli im Ohr. Halt. Ja, der, genau der
steht
da.
Der, gut,
sieht,
ne?
Der sieht aus wie eine Brilli im Ohr. Halt. Ja, genau. Steht schön 80er gut. Jahre alt. Da fehlt noch der Schnurrus dazu. Halt. Genau. Ja. Okay, ja, liebe Zuhörer, das war's. Mattet Jod, schwenkt der Hut, knallt der Butzforst. Bis nächste Woche. Ciao.
Adios.